Wenn die Aufstellung zu Ende ist, sage ich wirklich dem Klienten, ihr müsst nichts mehr tun. Wir haben jetzt hier aufgeräumt. Wir haben eine gute Lösung gefunden miteinander. Ihr geht jetzt nach Hause und guckt nur, was passiert.
Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien mit Matthias Baum.
Ein kleiner Hinweis vorab. In dieser Folge sprechen wir über Trauma, Kriegserfahrung und belastende familiäre Muster über Generationen hinweg. Wenn dich solche Themen aktuell stark belasten, hör die Folge bitte nur dann an, wenn es sich für dich gut anfühlt. Hallo Menschen, willkommen zu einem neuen Paracelsus Lab Podcast über ein Thema, das zum einen viele betrifft, viele beschäftigt und naja, erstmal auch ein Wort in den Raum stellt, was häufig verwendet wird, und wir wollen versuchen, das einmal einzuordnen. Das Wort Trauma oder Trauma grundsätzlich, darüber wollen wir heute sprechen. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Trauma ist nicht einfach nur eine schwierige Erfahrung. Ein Trauma entsteht dann, wenn ein Mensch etwas erlebt, das ihn so stark überfordert, bedroht oder erschüttert, dass sein System es in diesem Moment nicht mehr ausreichend verarbeiten kann. Das kann zum Beispiel Kriegserfahrungen sein, Gewalt, Verlust, Flucht, aber auch Missbrauch oder verschiedene emotionale Überforderungen. Und das Entscheidende ist, ein Trauma endet nicht immer mit dem Ereignis selbst. Es kann Spuren hinterlassen im Nervensystem, im Erleben von Sicherheit, in Beziehungen, im Körper und im Umgang mit Stress. Und manchmal wirken diese Spuren nicht nur in einem einzelnen Menschen weiter, sondern in ganzen Familien über Generationen hinweg. Aber wie genau zeigt sich das? Was tragen wir möglicherweise weiter, ohne es zu wissen? Und wie kann man solche Muster überhaupt sichtbar und veränderbar machen? Genau darüber spreche ich heute mit Elke Schuster, eine Expertin auf diesem Gebiet. Sie ist Studienleiterin der Paracelsus Gesundheitsakademien in Mönchengladbach. Und wir sprechen mit ihr über dieses Thema, auch über persönliche Erfahrungen, über Traumata und darüber, wie man systemische Aufstellungsarbeit anwenden kann oder wie es vielleicht auch dabei helfen kann, diese Dynamiken besser zu verstehen. Und damit, Elke, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Matthias.
Elke, bevor wir in dieses, ich habe es jetzt gerade, glaube ich, in der Einleitung schon gesagt, auch dieses große und komplexe Thema einsteigen, was wir wahrscheinlich heute nicht schaffen, in der Komplexität auch wirklich so gesamt sichtbar zu machen. Aber ich würde gerne den Weg etwas anders starten und nicht mit irgendeiner theoretischen Definition beginnen wollen, sondern, und so haben wir im Vorgespräch auch dazu gesprochen, erstmal auch mit der persönlichen Komponente und vielleicht auch dein Blick und deine eigene Geschichte auf das Thema Trauma auch in der Familie, was dich sicherlich geprägt hat, was du mir schon in Ansätzen berichtet hast und was deinen beruflichen Weg auch mitgestaltet hat. Also vielleicht gibst du uns da vorab einen ersten Einblick.
Ja, sehr gerne. Wir sprechen heute aus dem Nähkästchen, ne? Das hatte ich mir überlegt. Genau, ich lasse euch teilhaben an meiner Geschichte. Tatsächlich, ich bin ein Dorfkind, ne? Bin tatsächlich auf dem Dorf groß geworden, in einem Elternhaus eben mit Opa, Oma, mit Papa, Mama in einem Haus. Ich selbst habe keine Geschwister. Und meine Großeltern waren natürlich Kriegskinder, beziehungsweise meine Mutter, die ist im Krieg, Jahrgang 39, im Krieg groß geworden. Mein Vater ist Jahrgang 35. Und dementsprechend haben die natürlich als Kinder den Krieg miterlebt. Und miterlebt insofern, sag ich mal, emotional miterlebt. Mein Vater, glaube ich, ein wenig gemäßigter, weil er schon etwas älter war. Und meine Mutter war eben aber ein kleines Mädchen, ne, der Sprache noch nicht so arg mächtig. Aber emotional natürlich hat sie das alles miterlebt, wie viele Ängste ihr Vater hatte, die Mutter. Die haben dann nachher auch in dem Haus mit mehreren Familien gelebt. Und einfach um diesen Krieg zu überstehen. Es gab in dem Sinne keine Essensnot, also weil es auf dem Dorf war. Ne? Die waren eben gut versorgt. Das Schwein lief über den Hof, die Hühner, das Kaninchen, das war alles in Ordnung. Und dennoch würde ich aus heutiger Sicht, kann ich sagen, dass meine Mutter sicherlich eben ein traumatisiertes Kind war, Dieses traumatisiert hört sich immer so schlimm an. Ein Trauma ist ja auch, wenn man vielleicht schon, wenn man in der Schule vom Lehrer angemeckert wird und die Klasse sich rumdreht zu jemandem. Auch das kann man tatsächlich ja schon benennen und sagen, oh, das begleitet mich. Diese eine Situation, ne, die begleitet mich so mein Leben lang. Es sind ja nicht immer nur die, wir sprechen gerade über die großen Dinge, über Kriegstraumata und so weiter. Ja. Aber es sind auch die vielen, vielen kleinen Dinge, die dazu führen können, dass eben unser Körper unter Stress steht.
Und jetzt, weil du auch sagtest, deine Geschichte, wo du davon vielleicht selbst mit Erfahrung gemacht hast, wo es in der, ich weiß nicht, ob es eine Retrospektive ist, auf deine Mutter, dass du sagst, okay, sie war wirklich traumatisiert, ist traumatisiert, ist vielleicht auch immer noch traumatisiert. Ist das etwas, was dich als Kind schon mit beschäftigt hat? Ist das jetzt ein Blick darauf, den du wählen kannst?
Ja, also es ist ein Blick von heute auf damals. Ja. Als Kind selbst, wo ich aufgewachsen bin, habe ich das natürlich nicht bemerkt. Ja, ich kannte ja nichts anderes. Ne? Es war einfach, das war so. Und meine Mutter möchte ich sagen, dass sie ein sehr, sehr ängstlicher Mensch war. Also sie hat eigentlich, vor allem ist übertrieben, ne? Sie hat vor sehr, sehr vielen Dingen Angst gehabt, auch, sag ich mal, mit körperlichen Reaktionen. Sehr viel dieses, man kennt ja diese Rede, der Angstschweiß. Ja, meine Mutter hat sehr viel auch geschwitzt, wenn irgendeine schlimme Situation oder wenn irgendeine eine neue Situation auf sie zukam, dann war sie wirklich, ja, vor Aufregung schwitzte sie. Ne? Und alles, was irgendwie neu war, machte ihr Angst. Und das, obwohl wir ja in diesem Haus wirklich, ne, in 60er Jahren, ich bin aus den 60er Jahren, in diesem Haus waren wir ja geschützt. Das war ja ein geschützter Rahmen. Mein Vater hatte einen guten Job. Meine Mutter war zu Hause, ne, hat den Haushalt und so weiter erledigt. Und trotzdem war dieses Thema Angst ein sehr großes Thema. Für sie und tatsächlich für mich als Kind auch, weil ich das ja immer gespürt habe, wie viel Angst sie hatte. Und ich habe es, glaube ich, als Kind, also aus heutiger Sicht, habe ich das einfach so übernommen. Erst mit ich würde mal sagen, mit 20, 25, als ich dann schon ausgezogen war, fiel mir auf, ich muss doch gar keine Angst haben vor so vielen Dingen, wo man mir gesagt hat oder wo ich gefühlt habe, davor muss ich Angst haben. Das muss ich doch gar nicht. Und dann lernte ich dann eben, dass ich von mir aus, von meiner Person aus, eigentlich gar kein ängstlicher Mensch bin.
Also wirklich eine Art Muster, das du übernommen hast, etwas, was dir vielleicht beigebracht worden ist und du definitiv in deinem Alltag integriert hast?
Genau, also meine Mutter, wenn ich heute so auf einen Satz, sie war zusammengesetzt aus Angst. Und ich hatte so diesen Auftrag, als ich dann alleine lebte, mich davon frei zu schwimmen.
Und wenn wir das weitergehen, jetzt konntest du das für dich in deinen 20er Jahren selbst reflektieren. Inwieweit hat das auch für dich heute, also diese eigene Erfahrung damit, und da wollen wir ja auch drauf schauen, du hast es eben schon sehr schön gesagt, es geht nicht nur um die großen Traumata, uns geht es ja heute auch vor allen Dingen darum, dass wir sagen, okay, es gibt Traumata, die bei einem selbst passieren können. Und das können Dinge sein, Erfahrungen, die man du hast eben dieses Schulbeispiel genannt und die sich weitertragen können oder einen eben auch über Jahre hinweg beschäftigen. Jetzt kommt aber noch so dieser Generationenaspekt mit hinzu. Also über quasi eine Generation und vielleicht ja auch von deinen Großeltern noch mit weitergegeben. Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrung oder auch deine eigene Recherche in der Biografie mit stattgefunden hat.
Ja. Ich glaube tatsächlich, dass es so war, also meine Mutter ist mittlerweile verstorben, vor 2 Jahren. Ich glaube, dass es so war, dass meine Mutter als dieses kleine Mädchen die Angst der Großeltern eben mitbekommen hat, logischerweise mitbekommen hat, und dass sich daraufhin ihr gesamtes System, dass sich das System gar nicht erholen konnte. Ja, sie wusste das ja nicht einzuordnen. Weshalb habe ich denn jetzt Angst? Weshalb hat meine Mutter hier so große Angst? Man hat ihr vielleicht erklärt, naja, jetzt gerade wird die Stadt Düren bombardiert, ne? Meine Mutter erzählte immer, sie war mit ihrem Vater dann, als die Stadt bombardiert wurde, dann stand Düren in Flammen. Und meine Mutter hatte, stand an der Hand ihres Vaters und hat wirklich auf die Stadt, vom Dorf aus, auf die Stadt geschaut, die dort lichterloh brannte. Und das macht ja was mit einem. Der Großvater hat wahrscheinlich ja um seine Familie gebangt, um sein Hab und Gut, ne, der Beschützer der Familie. Seine Frau hat sich gedacht, wie wollen wir hier weiterleben? Ne? Diese ganzen Ängste hat dann das Kind mitbekommen.
Ich glaube ehrlicherweise, dass genau dieses, ne, ich sag mal, dieses Gefühl vielleicht viele Menschen auch gerade kennen, ne? Also auch so über die Generationen hinweg, dass man vielleicht so etwas erkennt, dass in der Familie oder bei einem selbst irgendetwas in der Biografie, man könnte sagen, schlummert, was man nicht vielleicht direkt präsent hat, aber was im eigenen Verhalten, in den eigenen Gefühlen, in Ängsten und Ähnlichem sich quasi mit ausbreiten würde. Das Thema, worüber wir da sprechen wollen, sind transgenerationale Traumata, die entstehen könnten. Könntest du uns da mal einen Einblick geben, was das aus deiner Sicht eigentlich konkret bedeutet?
Im Prinzip sind wir mittendrin, ne? Weil wir sprechen ja schon die ganze Zeit. Also das, was die Großeltern, was meine Großeltern im Krieg erlebt haben, was ich jetzt tatsächlich aus der Sicht meiner Mutterseite berichte, genau das ist das, was meine Mutter gelebt hat. Also dieses ängstliche Kind auch und ihr Leben lang immer Angst und hat es auf mich übertragen. Ja, und ich habe dann in meinen 20er Jahren das halt reflektiert und habe festgestellt, das bin ich ja gar nicht. Ne? Ich hatte dann, das hast du eben auch schon so schön gesagt, ich hatte die Wahl oder anders. Vom Typ her habe ich dann irgendwie Sachen auch alleine gemacht und Initiative ergriffen, habe gedacht, da brauche ich ja gar keine Angst vor zu haben. Wie komme ich denn dazu, dass ich da Angst vor haben hätte sollen, ne?
Jetzt hat ja das auch deinen eigenen beruflichen Werdegang mit geprägt, dass du dich so genau mit diesen Themen beschäftigst. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass wir uns heute hier treffen und du uns deine Geschichte erzählst, sondern genau diese Erfahrungen machen andere Menschen. Gib uns da mal einen Einblick. Wie kann man dieses Thema sich vorstellen, auch beruflich, in deinem Kontext?
Du sprichst jetzt tatsächlich meine Ausbildung an. Ich wollte tatsächlich nach dem Abitur Psychologie studieren. Und weil das hat mich immer interessiert. Wir hatten so viel, also in der Schulzeit gab es nicht so viel psychologische Themen, aber wir hatten dann doch in Fachpädagogik hatten wir den Freud. Und ich fand es großartig. Ja, ich habe das Buch verschlungen. Und habe gesagt, oh, ich will Psychologie studieren. Und man hat uns aber dann davon abgeraten oder in der Studienberatung. Und ja, Mensch, das ist ja nur Mathe und Statistik und Physik. Lass die Finger davon, das ist nicht gut. Ne? Ja gut, habe ich mich von beeinflussen lassen und habe darauf gehört. Und habe ich BWL studiert. Mathe und Statistik, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Ne? Gut, bin dann erstmal einen ganz anderen Weg gegangen, also eine kaufmännische Ausbildung gemacht, BWL studiert, kaufmännische Ausbildung, Fremdsprachenkorrespondenz noch. Ach ja, genau, dann habe ich geheiratet. Richtig. Dann habe ich geheiratet und das war schwierig. Ja, die Beziehung war schwierig, weil ich habe mir natürlich zielsicher auch einen Partner gesucht, wo ich das Gefühl hatte, oder ich glaube, das macht man auch so, dass man sich zu Hause fühlt. Dieses Zuhause hieß ja für mich, in einer Familie zu sein, auch wo sehr viel Angst herrschte und auch eine anständige Streitkultur. Und von daher, 14 Jahre war ich aber tatsächlich verheiratet. Und in den letzten Jahren dieser Ehe war das also schon sehr, sehr anstrengend, so dass ich auch in dieser Zeit bereits mir Hilfe geholt habe. Die Nachbarin war eine Heilpraktikerin, mit der hatte ich sehr viel Kontakt. Und die sagte dann zu mir eines Tages, Mensch, geh doch mal mit, bei der Arbeiterwohlfahrt, da gibt es so ein Zentrum und die machen da Familienaufstellen. Und das war dann der erste Kontakt praktisch aus meiner eigenen Not heraus, die ich also auch meiner neuen Freundin in Mönchengladbach erzählt hatte, berichtet hatte. Aus dieser Not heraus bin ich dann eben mitgegangen zum Familienstellen. Ja gut, und dann hat das mich gepackt.
Lass uns da gerne gleich noch weitergehen, ja, wie sich das dann auch beruflich entwickelt hat. Aber dieses Thema wollen wir ja genauso mit aufgreifen. Also wenn wir sagen, okay, transgenerationale Effekte, ja, Traumatisierung, die sich wirklich übertragen, nicht das, gehen wir gerne gleich nochmal drauf ein, nicht das 1:1 das Trauma, aber die Muster, das, was weitergegeben wird. Und jetzt sagst du das Thema Familie stellen, Familienaufstellung. Den Begriff haben sicherlich auch schon viele gehört. Aber gib uns in dieser Begrifflichkeit gerne mal eine Vorstellung, was passiert. Für viele ist das, glaube ich, relativ diffus oder was auch immer damit gemeint ist. Was ist Familienaufstellung eigentlich wirklich?
Es geht um die Familie, es geht um Dinge sichtbar zu machen. Es geht darum, eben auch Traumata sichtbar zu machen oder aber verschiedene Dynamiken, die in einer Familie herrschen, sichtbar zu machen. Man hat einige Stellvertreter, also in der Regel trifft man sich mit einer Gruppe von 4 bis 5 Leuten. Einer bringt ein Anliegen mit. Mache jetzt mal als Beispiel, Mensch, ich verstehe mich so schlecht mit meiner Mutter, egal was ich mit ihr rede oder was ich mit ihr erzähle, das funktioniert nicht und wir kommen immer wieder im Streit aus, zum Beispiel. Diese Dynamik möchte ich jetzt mir mal anschauen von einer anderen Seite. So, ein Stellvertreter würde dann die Mutter repräsentieren, einer gegebenenfalls für den Vater. Vielleicht hat er oder sie einen Bruder, eine Schwester. Die dürfen auch mit aufgestellt werden. Und dann ist es so, dass im Raum selbst entweder stellen sich die Stellvertreter selbst in eine Position, wo sie denken, dass sie gut stehen. Oder aber die Person, die als das Anliegen mitbringt, schiebt praktisch intuitiv die Person im Raum umher, sodass vielleicht der Vater steht am Fenster und guckt nach draußen. Die Mutter, die bleibt in der Mitte stehen. Sie hat selbst für sich auch eine Stellvertreterin tatsächlich. Und die steht womöglich gegen die Wand gelehnt, ja. Und der Aufstellungsleiter, in dem Fall wäre ich das dann, der geht dann jede einzelne Person ab und fragt, wie geht es dir in dieser Rolle, in dieser Position, wie fühlst du dich? Und was dann immer sehr, sehr spannend ist, was dabei herauskommt. Ja, also dass da etwas ganz anderes herauskommen kann, wie was die Person, die das Anliegen mitgebracht hat, wie sie das vielleicht vermutet hatte. Ja, sie hat vielleicht vermutet, dass ihre Mutter einfach immer nur wütend auf sie ist. Und in der Aufstellung, wo es dann mehr um das Gefühl geht, auch da kommt vielleicht raus, dass die Mutter schlechte Erfahrungen hatte in ihrer eigenen Familie. Und das sagt, das erzählt dann auch der Stellvertreter, die Stellvertreterin in dieser Rolle. Und damit machen wir dann die Dynamik sichtbar und es kommt mal wirklich ans Tageslicht, was eigentlich dahinter steckt.
Und das ist, kann ich mir vorstellen, schon anders, deutlich anders zu dem, egal wie intensiv vielleicht ein Gespräch ist, also so sinnvoll und gut vielleicht auch Psychotherapie sein kann, Gesprächstherapie sein kann, passiert ja hier etwas. Also es wirkt ja sehr kraftvoll, räumlich oder emotional, das plötzlich aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Was sind da so Erfahrungen bei? Was passiert da?
Erfahrungen sind tatsächlich, also dass wenn die Personen im Raum stehen, gestellt wurden tatsächlich, vielleicht am Anfang, jeder guckt in eine andere Himmelsrichtung, ne? Und in der Mitte steht die Person, um die es geht. Ja, und die gucken sich alle nicht an. Ja, und wenn aber dann jeder einmal gehört wird und auch mal sagen kann, was ihm gerade wichtig ist oder was sein Anliegen ist, dann kann das sein, dass die Personen sich umdrehen und sich zueinander wenden und sagen, Mensch, das hast du mir ja noch nie gesagt. Das habe ich ja, das höre ich ja jetzt das erste Mal. Es ist eher wirklich auf dieser Gefühlsseelenebene, wie die Menschen da miteinander umgehen und sprechen und nicht auf der kognitiven Ebene.
Also weniger Erkenntnis, mehr Gefühl. Ja. Wie sieht es so mit körperlichen Reaktionen aus? Das würde mich auch noch interessieren.
Genau, körperliche Reaktionen auch. Also es wird auch oft geweint, tatsächlich auch so dieses, Mensch, das ist wie eine Erlösung, dass das endlich mal jemand ausspricht, dass ihn zum Beispiel dann in mein Mutter-Tochter-Verhältnis Frieden reinkommt, dass sie mal sagt, worum es wirklich geht. Und das rührt oftmals sehr zu Tränen. Und diese Tränen sind dann auch befreiend und also wohltuende Tränen sind das auch, ja, dass das mal ausgesprochen wird. Das ist so ein Sichtbarmachen in den Aufstellungen.
Das bedeutet ja vielleicht auch, dass viele Menschen denken, sie hätten ihr Thema quasi verstanden und trotzdem gibt es irgendwie außerhalb jetzt der Aufstellung logischerweise Reaktionen im Körper, im Nervensystem und es geht genauso weiter wie vorher. Das heißt, es bleibt nicht nur die reine Erkenntnis, die wird vielleicht tendenziell eher überschätzt oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, die Sache ist die, ich sag mal, wenn jetzt jemand in eine Sitzung haben möchte, ne, also ein Gespräch, ein Klient kommt zu mir und hat ein Anliegen, ne, der hat ja schon einiges in der Regel durchgemacht, ja, der hat schon Erfahrung damit und in seinem Leben ist ihm schon ganz, ganz vieles passiert, ne. Und er hat wahrscheinlich auch sich selbst schon reflektiert und er sagt, Mensch, ich habe das schon versucht und ich habe das schon versucht. Ich gehe zum Yoga und ich mache meine Atemübungen. Ja. So. Ja. Und trotzdem kommt er oftmals alleine nicht an dieses ursächliche Thema. Und dieses ursächliche Thema, das ist das, was in so einer Aufstellung wirklich ans Tageslicht befördert werden kann, weil wir da praktisch ohne den Kopf arbeiten. Wir lassen da die Körpersysteme miteinander kommunizieren auf eben, ich nenne es mal, auf eine Form von Schwingungsebene. Wir sind ja alle in irgendeiner Form mit schwingungsmäßig verbunden und deshalb funktioniert das Ganze ja auch. Ja, man fragt sich dann immer, wieso kann jetzt diese Person, die stellvertretend für meinen Vater steht, die sieht ja genauso aus, die verhält sich ja genauso. Wie kann denn das überhaupt sein?
Machst du die Erfahrung, lass mich da ganz kurz reingehen, ja. Ich glaube, wenn uns Menschen jetzt zuhören, also ich kenne das auch, Familienaufstellung, auch aus praktischer Erfahrung. Ich weiß, wovon du sprichst, ich spüre, wovon du sprichst. Wenn das jetzt jemand nur hört, sagt er so natürlich so, wie kann so etwas funktionieren? Und wir sind ja bei unserem Thema, das kann ich mir eben vorstellen, allein schon mit der Begrifflichkeit Familienaufstellung, dass wir genau diese ja auch Traumata sichtbar machen können. Was passiert oder was bleibt vielleicht auch durch das Sichtbarmachen des Unsichtbaren im Alltag?
Was sich verändern kann, ist zum Beispiel, also wir bleiben bei dem Thema, ne, der Klient sagt, ich komme mit meiner Mutter nicht klar. Ne?
Ja.
Und wenn man dann eben das Thema, was dahinter steckt, wirklich sich einmal angeschaut hat über, ich nenne es immer über das Spielfeld, über das Theaterstück, ne? Ich schaue mir mein eigenes System, ich schaue mir mein eigenes Familiensystem einmal an. Wenn in dieser Aufstellung eine Lösung erarbeitet wurde, ne, die Mutter mal sagen durfte, worum es wirklich geht. Die Tochter sagt, Mensch, ne, das hättest du mir auch schon mal vorher sagen können. Also alles in der Aufstellungsarbeit. Dann kann das nachher sein, ich sage dann auch, wenn die Aufstellung zu Ende ist, sage ich wirklich dem Klienten, ihr müsst nichts mehr tun. Wir haben jetzt hier aufgeräumt. Wir haben eine gute Lösung gefunden miteinander. Ihr geht jetzt nach Hause und guckt nur, was passiert. Weil es wird sich etwas verändern und dann kann sich tatsächlich verändern, dass die Mutter sich auch anders verhält. Ja, die hat vielleicht früher nie angerufen, eigentlich immer nur verlangt, ah ja, du meldest dich ja nie, ne? Wieso rufst du mich nie an, sagt sie zu ihrer Tochter und auf einmal siehe da, am nächsten Tag ruft die Mutter an und sagt, ach ja, ich wollte nur mal Hallo sagen. Das sind wirklich so kleine Feinheiten, die dann geschehen und die dann auch in eine Form von Harmonie übergehen können.
Ja, und wie würdest du das erklären? Also jetzt wäre natürlich so eine, ich möchte nicht sagen esoterische, aber schon ein Blickwinkel, wo man sagt, das sind Schwingungen, die man raussendet und irgendwie greift das auf. Aber ich könnte mir natürlich auch, um es mal ja, vielleicht ein bisschen rationaler an manchen Stellen auch zu machen, ist vielleicht auch eine andere Wahrnehmung der Person. Ne? Man bringt natürlich mit so einer Aufstellung und den Erkenntnissen und des wirklich Wahrnehmens und des Sichtbarmachens und den Gefühlen, die damit einhergehen, verändert sich die Perspektive. Und man bemerkt Aspekte im Alltag, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Vielleicht die ganzen angestauchten Emotionen einer Person gegenüber haben sich verändert. Also so, ja, das sind Dinge, die ich mir vorstelle darunter.
Es verändert sich ja auch, sag ich mal, alleine wenn du in deiner Aufstellung siehst, wie sich das dann verändert, ja, dass dann nachher da eine Ordnung drin ist, die Menschen in der Aufstellung dann sich angucken, ne, nicht mehr jeder steht in der Ecke, sondern die kommen aufeinander zu, die sind sich freundlich zugewandt, die können sich teilweise sogar umarmen und sagen, Mensch, ne, ich hab dich doch lieb, das weißt du doch, das macht ja was mit mir. ja, das macht ja mit mir die Aufstellung, der Auftraggeber der eigenen Aufstellung, das macht ja, dass ich sehen darauf, ja, dass ich auch eine andere Einstellung dazu kriege, dass ich positiv gestimmt werde. Die meisten nach einer Aufstellung, also meine Rede ist dann immer, ich fliege dann immer nach Hause, weil es einfach so schön ist, dass das aufgeräumt ist, ich weiß nicht, ob aufgeräumt ein gutes Wort dafür ist, aber in eine Dynamik, die eben nicht positiv war für einen, da etwas hineingebracht zu haben, was das Ganze harmonisiert.
Würdest du sagen, das Thema Aufstellen oder auch Familienaufstellung funktioniert bei allen Themen rund um Traumata oder primär bei Themen Traumata in der Familie oder eben auch diese transgenerationalen Traumatisierung?
Ich würde sagen, es funktioniert immer. So. Also es funktioniert immer in Anführungszeichen. Das ist auch ein Phänomen, also ich mache das wirklich seit 20 Jahren mittlerweile. Ein Phänomen ist es, dass wenn eine Person tatsächlich, angenommen, sie ist wirklich hochtraumatisiert. Sie kann sich auch, wir sprechen vielleicht von einem Missbrauch, ja, in der Kindheit. Person kann sich überhaupt nicht mehr daran erinnern, also hochtraumatisiert. Da ist es tatsächlich so, wenn wir uns treffen würden, dann würde gegebenenfalls in der Aufstellung, kann sich nur zeigen, was die Person auch für den Moment aushalten kann. Ja, da kommt nicht mehr, also das ist meine Erfahrung, ne? Und es ist natürlich dann auch so, dass in der Regel, wenn es jetzt solche Themen sind die meisten, die dann vielleicht begleitend zu uns kommen oder zu mir kommen, die sind auch in einer Psychotherapie gewesen oder sind immer noch in einer Psychotherapie. Okay. Ne? Dann sage ich auch zum Beispiel, hast du das besprochen? Hast du das mit deiner Psychotherapeutin oder Psychotherapeuten besprochen, dass wir so etwas begleitend machen?
Also geht das schon auch Hand in Hand? Das ist jetzt nicht, also dein Immer bezieht sich vor allen Dingen darauf, man kann quasi fast immer auch bei jeder Traumatisierung, ob bei einem selbst in der eigenen Biografie oder über in die Generationen gedacht, davon profitieren, könnte man erstmal sagen.
Ja, okay. Gut ausgedrückt. Man kann tatsächlich davon profitieren. Und wie gesagt, aus der Erfahrung heraus, man braucht auch keine Angst zu haben. Es zeigt sich nur, was die Person auch gerade verkraften kann, was sie verarbeiten kann.
Jetzt haben wir jetzt schon häufiger diesen Begriff transgenerational erwähnt. Ja. Und da wollten wir das nochmal so ein bisschen wiedergeben. Wir hatten das im Vorgespräch auch schon mal mit angesprochen. Also auch, um zu erklären, was ist eigentlich konkret damit gemeint? Über Generationen hinweg Effekte. Und dann kennt man ja diese Begrifflichkeit, hat man auch schon mal gehört, habe ich vielleicht heute Abend auch schon mal fälschlicherweise so benannt, dass es ein transgenerationales Trauma ist. Aber wenn wir es so zusammenfassen, würden wir sagen, wenn Menschen schwere Belastungen, Traumata im Kontext von Krieg, Gewalt, Verlust, existenzielle Unsicherheiten erlebt haben, dann werden häufig unbewusst bestimmte Muster weitergegeben. So könnte man das beschreiben?
Ja, es gibt da die zwei Ebenen. Zum einen ist es die biologische Ebene und dann gibt es die psychologische Ebene. Okay. Und bei der psychologischen Ebene ist es ganz klar, dass eben zum Beispiel jemand, der traumatisiert ist, wir bleiben mal bei der Angst, ne? Thema Angst, dass das auch wirklich vererbt wird, also sogar auch wirklich an das Kind dann genetisch vererbt wird. Und das Kind und das Nächste in der ganzen Familie zieht sich das Thema Angst dann wirklich durch. Obwohl aus heutiger Sicht man sagen würde, ja Mensch, wieso bist du immer noch so angstbehaftet? Weil dein Leben ist doch ganz harmonisch. Du hast doch gar keinen Grund, Angst zu haben. Aber du bist aber derjenige ist trotzdem wirklich eine ängstliche Persönlichkeit und auch sehr stressempfindlich und so weiter.
Ja, und das sind genau diese, wie du es schön beschrieben hast, diese beiden Ebenen, psychologisch, wirklich so kommend von den Mustern, die weitergegeben worden sind, unbewusste Muster, was das Sicherheitsempfinden, das, wie man auf Stress reagiert, angeht. Und diese biologische Ebene, das hast du gerade schon angedeutet, gerade so mit Blick auf Epigenetik, ja, also sprich nicht primär, dass neue Gene eingebaut werden, sondern quasi in der Epigenetik, wie werden Gene abgespielt? Und das ist nachvollziehbar sehr gut untersucht auch, dass quasi der Effekt bei der Elterngeneration auf das Kind teilweise schon intrauterin, aber natürlich auch in den Lebensjahren einen Einfluss darauf nimmt, wie gut, natürlich aber auch in den ersten Lebensjahren einen Einfluss darauf nimmt, wie Gene abgespielt werden und wie sie reguliert werden und wie häufig sie abgelesen werden. Und das sehen wir dann häufig gerade so im Bereich des Nervensystems, der Stresshormone und einer fehlenden Stresstoleranz. Und dann ist das, glaube ich, ziemlich genau das, was du meintest, auch bei dem Thema Angst, was sich dann genauso darstellt wie in einer anderen Generation vorher auch schon. Und wir sehen da wirklich nachgewiesene Veränderung über Generationen hinweg.
Ja, spannendes Beispiel auch aus den Aufstellungen, dass zum Beispiel jemand, sag ich mal, eine Körperfülle hat, ja, also ja. Kämpft ständig mit seinem Gewicht. Ja?
Ja.
Und wenn man da mal gräbt, kann das auch daherkommen, dass gegebenenfalls im Krieg Hunger gelitten wurde. Das ja. sind auch diese Transgenerationen, das ist übrigens auch erforscht, ja, dass es genau. einen, also dass es sein kann, dass eben Übergewicht daran liegt, dass das in der Vergangenheit eben eine Hungersnot durchlebt wurde.
Ja klar, Stoffwechselveränderungen, gerade mit Blick auf Glucose-Insulin-Stoffwechsel, Fetteinspeicherung, all das sind auch noch Dinge. Nur ist es natürlich in der Begrifflichkeit, das finde ich immer noch mal wichtig zu unterstreichen, natürlich wird nicht das Ereignis selbst vererbt, sondern eher quasi die Umstände, die bei der betroffenen Person, die in der eigenen Biografie davon betroffen war, Auswirkungen hat, aber eben, wie gesagt, entweder in dem Verhalten oder in den Mustern, die man weitergibt und wirklich auch auf genetischer Ebene, wie Gene abgespielt werden am Ende des Tages. Und dann sehen wir genau das. Und es entsteht eine Art von Vulnerabilität oder eben Anfälligkeit in der Stressverarbeitung, die dann wirklich weitergegeben wird.
Genau, komplett. Ne? Also total, was du sagst. Einmal eben auf der epigenetischen Ebene und zum anderen auf der psychologischen Ebene auch. Ein Mensch, der jetzt eine Hungersnot durchlebt hat, der geht ja ganz anders mit Essen um. Ja, der wird vielleicht in seiner Familie am Tisch immer sagen, iss das auf, ja, und guck, dass der Teller leer gegessen wird. Oder pass auf, dass keine Lebensmittel weggeworfen werden. Das ist auch so zum Beispiel bei mir, ne, dass ich oftmals denke, ja, ich komme ja auch noch, ich bin ja noch so ein Kriegskind. Ich sag das immer mit einem verschmitzten Lächeln, weil ich ja aus dieser Familie stamme, die das hatten, nichts wegwerfen, immer nur so einkaufen, dass das alles passt, ne, unabhängig davon, dass das auch Sinn macht, also dass das natürlich auch rein von meiner Einstellung her völlig passt, ja, dass ich kein Lebensmittel kaufe oder zu viele Lebensmittel habe, die ich nachher nicht verbrauche, aber ich bin auch noch so, dass wenn so ein bisschen Schimmel am Käse ist, ne, bin ich dann auch noch derjenige oder diejenige gewesen, die das abgeschnitten hat und dann gesagt, ach, der Rest ist noch gut, das können wir noch essen.
Ja, also klar sind das sicherlich auch Themen in Verhalten, Muster, aber gehen wir nochmal so ein bisschen zurück, auch mit Blick auf verschiedene Traumata, dieser Begriff, ich habe ihn dann direkt zu Beginn quasi erwähnt, das würde mich von deiner Seite auch nochmal jetzt interessieren. Ist denn alles, was dann so Trauma genannt wird, auch wirklich Trauma? Gibt es da eine klare Abgrenzung oder wird der Begriff heutzutage manchmal zu schnell verwendet oder ist es gar nicht legitim, jemanden ein Trauma abzusprechen, wenn er selbst davon spricht?
Die Begrifflichkeit ist etwas ausgenutzt. Nur, ich glaube, wir wissen irgendwie, wir haben keine andere Vokabel dafür. Vielleicht brauchen wir das deshalb so oft, das Wort. Ne? Du hast, was ich eben schon sagte, was in der Schule, wenn dir da in etwas ein Ereignis oder du bist in der Schule mal so richtig verprügelt worden, ja, das beschäftigt dich. Das sind noch Jahre später, denkst du darüber nach und passt vielleicht in Zukunft immer auf und so weiter. Auch das sind ja Dinge, die du abgespeichert hast. Und auch das kann sein, dass du eben von deiner Resilienz, von deinem so wie du selbst bist, dass der eine nimmt es ganz leicht, ne? Der ist von seiner Konstitution, von seiner Resilienz, von dem, wie er auch vom Nervensystem her gebaut ist, der steckt das weg, ja, der hat das nach 10 Minuten vergessen. Und der andere hat das aber, der knabbert da noch mehrere Jahre daran. Das ist dieses, auch zum Beispiel jeder, der jetzt, oder wo in der Familie eben, sag ich mal, wir bleiben nochmal beim Krieg, Kriegstraumata herrschen, das bedeutet nicht zwingend, dass dann in der Generation die Enkel das auch noch haben müssen. Okay. Das kommt auch immer auf jede Persönlichkeit selbst an. Ne?
Okay, dann lass uns jetzt noch mal so auf so ein paar Fragen eingehen, die ich gerne einmal mit dir besprechen möchte, um dieses Thema sowohl Traumatisierung, Traumata und Familie bis hin auch dann natürlich auch zur Familienaufstellung etwas besser zu verstehen. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, wenn es um das Thema Trauma in Familien geht?
Es ist ja oft so, dass man wird dafür verurteilt, ja. Man reagiert auf etwas in der Familie und der eine reagiert eben mit einer Leichtigkeit und der andere reagiert und sagt, ach, das belastet mich, aber jetzt, da komme ich ja gar nicht mit klar. Und dann wird von außen so betrachtet, wird gesagt, ja, stell dich doch nicht so an, das ist doch ganz einfach, das kann man doch jetzt ganz leicht meistern. Was siehst denn du da für ein Problem, ja? Und da eben nicht das Kreuz drüber zu brechen und zu sagen, na, der stellt sich an, der macht ja aus jedem Ding ein Problem, sondern wirklich auch mal zu schauen, aus welchem Grund das ist. Und da geht's natürlich dann, und jetzt ziehe ich mal so eine Schleife in Richtung Persönlichkeitspsychologie. Ne? Bin ja Rheinländer, jeder Jeck ist anders, ja, jeder verarbeitet die Dinge anders. Ich glaube, es darf auch jeder so sein, wie er ist, und es wird schon einen Grund haben, warum er so ist. Ne?
Zweite Frage, die ich habe, ist, was mich interessieren würde für die Menschen, die uns jetzt zuhören, die das zum einen interessant finden, mehr darüber erfahren wollen würden. Was würdest du Menschen sagen, die spüren, dass da etwas ist, aber vielleicht auch Angst haben, genauer hinzuschauen?
Ich mach's mal wieder rheinisch. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist meine Erfahrung über all die Jahre. Man darf über alles reden, weil wenn man das tut, wenn man sich traut, häufig ist es dann so, Mensch, du wirst gar nicht dafür beurteilt oder bewertet. Da habe ich jetzt auch das letzte mit einer Klientin, die hatte ich kennengelernt und beim Familienstellen, und die sagte dann, ich müsste mal zu dir auch mal so in eine Sitzung kommen. Aber nee, mein Thema ist so schlimm, das kann ich keinem erzählen. Ne? Und dann hat sie sich wirklich getraut, hat mit mir das Gespräch geführt, und wir haben zusammengesessen, geredet. Und dann merkte man auf einmal, ach ja, Mensch, die bewertet das ja gar nicht. Ich darf das ja hier erzählen. Ich finde hier Raum. Die versteht mich ja. Das ist ja gar nicht so spooky, so verrückt, was ich hier zu erzählen habe, sondern das ist ja etwas, was viele andere Menschen vielleicht auch haben. Und da möchte ich tatsächlich zu ermutigen, ne, wir leben ja hier nun auf einem Planeten und wir sind alle Menschen mit den verschiedensten Dingen, aber es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und es darf auch alles sein.
Sehr schön, Elke. Ich glaube, das zeigt nochmal relativ klar, dass viele Menschen zum einen davon profitieren können. Und wie du sagst, es gibt nichts, was es nicht gibt. Lass mich die letzte Frage zu dem Thema nochmal aufgreifen. Und da möchte ich zurückgehen zu deiner persönlichen Geschichte, wo wir eben auch ein bisschen gestoppt sind, wo du gesagt hast, da hast du die ersten Erfahrungen mit dem Thema Familienaufstellung gemacht. Mhm. Und wie ich bei dir weiß, deine ganze berufliche Laufbahn, du hast jetzt heute auch viel aus der Praxis erzählt, hat sich ja daraufhin verändert. Also du bist ein bisschen in eine ganz andere Richtung gegangen. Was hat sich für dich selbst verändert, seit du deine eigene Familiengeschichte anders verstehen kannst, Erkenntnisse gewonnen hast, die Perspektive verändert hast und wirklich gespürt hast, was dabei passiert ist? Was hat das dann mit dir gemacht?
Das macht immer noch was mit mir. Also das sind ja Prozesse, die ablaufen, und es führt zu immer mehr Erkenntnissen, auch so viele Aha-Erlebnisse. Ach, deshalb mache ich das so. Ach, das ist der Grund, weshalb ich in manchen Situationen so reagiere oder damals so reagiert habe. Ich konnte aus meiner Geschichte heraus, ich konnte gar nicht anders reagieren. Und dann damit auch in einen Frieden zu kommen, in den Frieden mit mir selbst. Das hat es für mich gemacht. Und diese großen Spitzen sind, möchte ich behaupten, schon abgearbeitet. Und mittlerweile sind es noch so die vielen kleinen Erkenntnisse, die ich auch täglich noch erleben darf, wo ich sage, ach Mensch, deshalb, Okay, verstehe. Ah, jetzt verstehe ich, oder ich habe ein neues Projekt, ne? Und merke auf einmal, wie ich das Projekt angehe und komme dann abends nach Hause und denke, warum habe ich denn das so und so gemacht? Und auf einmal erkenne ich, ach, okay, deshalb, ja, weil ich, sag ich mal, das aufgeräumt habe, weil ich mir die Dinge angeguckt habe aus meinem Familiensystem. Auch in den vielen Beziehungen. Beziehungen sind immer großartig, weil die Beziehungen ja einem den Spiegel vor Augen halten. Also man, ne, mit jeder Beziehung, die man führt, also im Job, im Privaten, unsere Kinder helfen einem tatsächlich auf diesem Weg.
Aber es, wenn ich dich richtig verstehe, bleibt es ein Prozess.
Das bleibt ein Prozess, ja, und das ist auch das Spannende daran.
Trauma bedeutet oft nicht nur, dass irgendwann einmal etwas Schlimmes passiert ist. Trauma bedeutet auch, dass etwas im Menschen zurückbleiben kann, in der Art, wie Sicherheit erlebt wird, wie Beziehungen gelebt werden und wie auf Stress reagiert wird.
Ja.
Und manchmal endet das nicht bei einer Generation, das haben wir heute auch besprochen, genau deshalb ist dieses Thema so wichtig. Nicht um Menschen auf ihre Vergangenheit festzulegen, sondern um besser zu verstehen, was heute noch in ihnen wirken könnte. Liebe Elke, dieses Thema rund um Familienaufstellung, Traumaarbeit, ist etwas, was du in deiner beruflichen Praxis machst bei den Paracelsus Gesundheitsakademien in München-Gladbach? Ist das auch zentrales Thema?
Es ist auch ein Teil tatsächlich der Ausbildung. Wir bilden ja psychologische Berater aus an den Paracelsus Gesundheitsakademien. Und ein Teil ist sicherlich auch, dass man über Traumata spricht, über die klinischen Erkrankungen. Und das ist eins der Themen bei der Ausbildung sicherlich, ja.
Und speziell das Thema Familienaufstellung, gibt es da auch Möglichkeiten?
Es gibt Seminare. Man kann tatsächlich, also zum einen systemisches Coaching ist eine tolle Ausbildung in diese Richtung. Das habe ich selbst, diese Ausbildung habe ich selbst auch gemacht, nachdem ich die Ausbildung zum psychologischen Berater bei uns gemacht hatte. Es gibt aber auch tatsächlich reine Familienstellenseminare. Es gibt auch Aufstellungen am Systembrett. Dann hat man halt, arbeitet man nicht mit Menschen, sondern man hat so ein Brett, ein Holzbrett mit kleinen Figuren. Das wird auch oft in der Kinderpsychologie benutzt, wo dann die Kinder eben Papa, Mama auf das Holzbrett aufstellen, zum Beispiel.
Wenn was sichtbar und verstehbar wird, kann es auch verändert werden. Liebe Elke, ich danke dir für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine eigene Geschichte, für deine Erfahrungen auch aus der Praxis, die du uns heute mitgeteilt hast. Was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben wollen?
Darf ich was ganz Persönliches, Matthias?
Unbedingt.
Meine Kinder sind beide Künstler. Also mein ältester Sohn ist Musiker und Schriftsteller. Mein jüngerer Sohn ist Schauspieler. Und startet jetzt ein Regiestudium. Und die waren tatsächlich mit dem Film seiner Freundin, also vom jüngeren Sohn, waren sie in Austin in Texas auf den Filmfestspielen. Und 5, 6 Leute vom Team waren mit dabei, hatten sich ein Haus gemietet, hatten so eine Karte für das gesamte Festival, waren wirklich gut unterwegs, haben viele verschiedene Filme geguckt. Der Film von der Freundin meines Sohnes wurde dort gespielt und ich durfte dann immer zwischendurch mal mit FaceTime dabei sein. Und dann hatten wir das Gespräch beendet. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist es. In diesen Zeiten, ne, wenn du heute den Fernseher anmachst, in Kriegszeiten, ist dieses Künstlerische und auch die Arbeit, die wir machen, glaube ich, das ist der Gegenpol zu diesen ganzen vielen schlimmen Dingen, die auf dieser Welt passieren. Ich glaube, rein energetisch halten wir dadurch, ich nenne es mal, wir halten hier die Stellung über unsere positive Einstellung, über die vielen schönen Sachen, die es gibt, die jungen Leute, die auf dem Festival waren, die ihre Kunst leben, die das gerade studieren, die halten unsere Energie im Gleichgewicht. Also diese Energie auf der gesamten Erde, weil ne, wir sind ein Globus und wir sind halt in dieser Polarität und das fand ich so großartig, das auch zu fühlen, dass es so funktioniert, weil ansonsten, also ne, wenn wir die Nachrichten schauen, dann denke ich manchmal, ja, wenn wir das angeschaut haben, soll man denn überhaupt noch, soll man noch Sport machen? Soll man noch Kunst machen? Ne? Aber doch, ja, wir sollen, wir müssen.
Wir müssen das, wir müssen kreativ sein, nehme ich also mit. Und das Leben auch leben, trotz den Krisen dieser Welt.
So ist das. Und gerade deshalb.
Dann, Elke, danke ich dir sehr für deine Zeit. Und ich freue mich schon auf die nächste Episode. Und bis dahin, alles Gute.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte mit dir im Gespräch.
Revolutionäre Perspektiven auf Gesundheit und Krankheit. Paracelsus Lab. Paracelsus Lab. Der Podcast der Paracelsus Gesundheitsakademien. Mehr Infos auf Paracelsus.